Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Uhr haben wir es auf der 102,6 und ganz pünktlich die Plattform hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute lassen wir uns gut beraten, denn wer gut beraten ist, das ist schon halb vorgesorgt, aber über ein Thema, nicht irgendwas Tolles zum Shoppen oder irgendwas Kulturelles, sondern heute ein bisschen ernster. Wir unterhalten uns über das Thema Pränataldiagnostik beziehungsweise über die Beratung zur Pränataldiagnostik. Ich kenne mich da so gut wie gar nicht aus. Das ist mal sehr gelinde ausgedrückt. Deswegen habe ich mir zwei nette Damen ins Studio eingeladen, die dort Expertinnen sind. Sie kennen sich bestens aus, denn das sind die zwei einzigen Mitarbeiterinnen in der Beratung für Pränataldiagnostik. Und heute ist die Stelle mal kurz unbesetzt, denn sie sind beide hier. Und das freut mich sehr, dass sie den Weg und die Zeit gefunden haben, heute hier zu sein. Deswegen herzlich willkommen, Verena Spägele und Narcissa Koch.
Vielen Dank.
Ja, hallo.
Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir hier zu Gast bei dir in einer Sendung sein dürfen.
Schön, dass ihr natürlich der Einladung gefolgt seid und heute Gast meiner Sendung seid. Sozusagen mich und die Hörerinnen und Hörer da draußen, naja, beraten wäre jetzt übertrieben gesagt, aber zumindest mal vorstellt, was ihr so tut, wofür ihr zuständig seid, was so eure Themen sind, damit man so ein bisschen greifen kann, was es denn mit euch auf sich hat. Bevor wir ins Thema im Detail einsteigen, vielleicht gebe ich euch mal die Möglichkeit, vielleicht ein paar Worte zu euch zu verlieren, wer ihr so vielleicht auch in der Person seid und wie vielleicht auch euer Weg in die Beratung zur Pränataldiagnostik geführt hat.
Ja, dann fange ich an. Verena Spägele ist mein Name. Ich bin Sozialpädagogin von Beruf und arbeite inzwischen seit 4 Jahren an der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung in Ulm. Und die Narcissa und ich, wir haben die sogenannte Informations- und Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik inne. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Pränataldiagnostik auf psychosozialer Ebene und beraten Familie und Paare, die vorgeburtliche Untersuchungen in Anspruch genommen haben. Genau, ich bin selber Mama von 2 Töchtern, habe also 2 Schwangerschaften durchlaufen und kann mich an vielen Stellen erinnern, wie das damals war, beim Gynäkologen gewesen zu sein und auf das Ultraschallbild zu schauen. Und die Narcissa hat mich vor 4 Jahren angesprochen, ob diese Tätigkeit nicht auch etwas für mich wäre. Und so bin ich zu diesem Themenfeld gekommen.
Genau, und mein Name ist eben Narcissa Koch und ich bin Hundemama und ich arbeite an der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung in Ulm seit über 9 Jahren. Ich bin auch Sozialpädagogin, systemische Beraterin und angehende Familientherapeutin und seitdem ich dann an der Beratungsstelle angefangen hatte zu arbeiten, ist die psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik einer meiner Schwerpunkte in der Beratungsstelle und eben Verena ist meine direkte Kollegin zu dem Thema und in dem Schwerpunktbereich und wir teilen uns eine 100%-Stelle. Und da beraten wir gemeinsam oder überlegen wir, welche Projekte wir dann eben umsetzen können in dem Bereich. Genau.
Das heißt, eure Beratungsstelle für Pränataldiagnostik ist natürlich nur, ich sag mal, ein Puzzlestück in der gesamten Beratungsstelle jetzt für Schwangerschaft.
Richtig. Genau, genau.
Ihr beschäftigt euch ganz gezielt natürlich nur mit dem Thema Pränataldiagnostik, wie es im Namen natürlich auch schon drin steht. Das heißt, um es auch ein Stück weit von den anderen Themen abzugrenzen, ist das ganze Thema Elternschaft oder alles, was, sage ich mal, ja, zu werdenden Eltern dazugehört.
Auch ein Thema unserer Beratungsstelle, genau.
Genau.
Und die psychosoziale Beratung ist eben eine Säule, oder ein Schwerpunkt oder ein Schwerpunkt der Beratungsstelle. Und wie vorhin auch erwähnt, diese Informations- und Vernetzungsstelle ist eine der vier Fachstellen in Baden-Württemberg. Also es gibt die hier bei uns in Ulm, also das ist die Stelle, die Verena und ich uns teilen. Dann gibt es eine in Stuttgart, in Mannheim und in Karlsruhe. Und wir sind auf einer kollegialen Ebene auch mit den Kolleginnen aus Baden-Württemberg eben auch in Verbindung und wir arbeiten zusammen. Aber hier für Ulm ist Verena und ich dafür zuständig. Und diese Informations- und Vernetzungsstelle existiert seit 2010. Und diese vier Beratungsstellen, also diese Fachberatungsstellen in Baden-Württemberg, teilen sich das Land Baden-Württemberg untereinander. Und die IUV-Stelle Ulm, also Verena und ich, sind quasi für die Region von Ostalbkreis bis unten am Bodensee und Konstanz zuständig. Also sprich, die schwangeren Beratungsstellen aus dieser Region, wir sind für die Kolleginnen zu dem Thema Pränataldiagnostik zuständig und wir sind vom Sozialministerium in Stuttgart beauftragt und haben vier große Schwerpunkte oder Aufträge, die wir erfüllen, eben jeden Tag bei der Arbeit. Eben es ist die psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik, dann die Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit und die Qualitätssicherung. Und ja, genau, das sind unsere Aufgaben.
Und genau, das ist ein Arbeitsschwerpunkt, den wir haben. Zum einen örtlich gesehen für die Ulmer Region und auch die Donau übergreifend nach Neu-Ulm, aber eben auch Baden-Württemberg weit. Und das ist einzigartig, weshalb wir in Ulm einfach diesen Schwerpunkt auch in allen Richtungen ausleben können. Und der Hauptschwerpunkt ist aber tatsächlich die Beratung. Und das ist, glaube ich, auch heute das Hauptthema.
Aber es ist trotzdem natürlich auch ein großes Einzugsgebiet für euch, wenn, wie die Narcissa jetzt gesagt hat, von Ostalbkreis bis runter an den Bodensee, kommen dann alle Paare oder Mütter zu euch oder seid ihr eher in diesem Gebiet unterwegs, habt verschiedene Stellen, an denen ihr...
Genau, die schwangeren Beratungsstellen sind ja wirklich übers ganze Land verteilt. Das heißt, unsere Kolleginnen sind vor Ort, ja, und Familien, die als Beispiel aus der Biberach-Ecke kommen, würden wir auch an die Kolleginnen nach Biberach verweisen. Aber wir schauen eben im Background, dass die Kolleginnen in Biberach und allen anderen
gut aufgestellt sind zu dem Thema.
Genau. Ja, also bieten kleinere Fortbildungen an, themenspezifisch, ja, dass wirklich die Beratungslandschaft gut abgedeckt ist und eben es nicht so ein Herumreisen für die Menschen sein muss. Ja. Viele sind angedockt hier an die Uniklinik. Das macht natürlich die räumliche Nähe aus für uns, ja, weshalb wir schon auch Beratungen haben, wo die Familien aus einem größeren Umkreis kommen. Aber Idee dieser Fachstelle ist es, einfach die Beraterin vor Ort zu stärken zu diesem Thema.
Das ist, denke ich, eine bis zu einem gewissen Grad auch herausfordernde Aufgabe, natürlich die Kolleginnen und Kollegen da fit zu machen, die sich vielleicht vom Grund auf noch nicht so im Detail natürlich so gut auskennen wie ihr. Ihr habt gesagt, im Wesentlichen vier Aufgaben. Da ist die Beratung natürlich die größte, über die möchten wir auch gleich sprechen. Aber es gehört auch die Netzwerkarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und die Qualitätssicherung hinzu. Und nur, dass wir da vielleicht ein gewisses Grundverständnis haben, was hinter den Begriffen steckt. Die Netzwerkarbeit beschäftigt sich womit genau, um die Vernetzung im Land? Oder?
Genau, die interprofessionelle und auch also Zusammenarbeit mit Gynäkologen, mit Pränataldiagnostikern, mit Kinderärzten, mit Seelsorge, mit Integrationsbeauftragte für Menschen mit Behinderung, mit Selbsthilfegruppen. Also wir schauen, wer gehört tatsächlich zu diesem Thema dazu und wir versuchen tatsächlich auch alle irgendwie zu erreichen, um eben gemeinsam über unsere Themen zu sprechen und auch die Hemmschwelle gegebenenfalls auch klein zu halten, dass wir wissen, okay, an dieser Stelle sitzt die Person XY und ich kenne sie, ich habe sie irgendwann mal gesehen. Also es ist viel einfacher, die Person anzurufen oder eine Frage zu stellen, weil wir wissen auch nicht alles. Ja. Und es gehört zu einer gewissen Professionalität dazu, dass wir dann eben auch unsere Klienten dann eben auch weiterverweisen. Und das ist auch unser Ziel durch diese Netzwerkarbeit, dass wir eben die Landschaft kennen. Ja. Wer ist dann quasi Fachmann oder Fachfrau in einem anderen Bereich.
Genau, und dass wir einfach Brücken schlagen können für die Familien, weil wenn sie in einer Situation sind, ja, wo sie von einer Diagnose das erste Mal gehört haben, wo sie betroffen sind, ja, brauchen sie Menschen im Umfeld, die einfach Bescheid wissen, die Kooperationspartner, Netzwerkpartner kennen, die eine Brücke schlagen, um einfach ja den Weg auch in gewisser Weise zu bereiten und eben aber auch Wegbegleiter zu sein. Und wir haben hier in Ulm eben ein örtliches Netzwerk geschaffen. Wir haben hier den runden Tisch Pränataldiagnostik, wo wir uns zweimal im Jahr dann einfach auch fachdisziplinübergreifend treffen. Ja, und haben aber auch auf Ebene der Schwangerenberaterin hier einen Arbeitskreis, ja, und machen dann eben kleinere Aktionen, wie zum Beispiel eine Trauerbroschüre, die in Zusammenarbeit mit mehreren entsteht, aber eben für die Familie dann ganz wichtiges eine ganz wichtige Möglichkeit ist, ja, an Infos zu kommen.
Genau, und ergänzend tatsächlich zu dieser Trauerbroschüre haben wir auch eine Webseite entwickelt.
Mhm, okay.
Und da können dann eben Interessierte oder Betroffene auch Informationen dann für sich gewinnen.
Spannend, was da alles so im Netzwerk dann mit dazu gehört und auch bereichern natürlich, ja klar, man irgendwo sich nicht hundertprozentig auskennt, dass man natürlich dann auch an Kollegen sozusagen weitergeben kann, die sich dort sehr gut auskennen. Netzwerkarbeit, also eine der vier großen Aufgaben in der Beratungsstelle für Pränataldiagnostik, Öffentlichkeitsarbeit. Dazu brauchen wir jetzt nicht allzu viel zu sagen. Das ist unter anderem natürlich auch heute an der Tagesordnung. Und Qualitätssicherung, das finde ich jetzt noch interessant. Von was genau soll die Qualität sichergestellt werden?
Also wir sind damit beauftragt tatsächlich, dass wir eben die Kolleginnen, von denen wir vorhin gesprochen haben, aus, sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unserer IUV-Region eben zu diesen Themen dann immer fachlich aktuell halten. Ja, und das heißt, dass Verena und ich eben Netzwerktage organisieren, Basisqualifikationen organisieren, anbieten und durchführen, Besuche in den Regionen,
um einfach auch herauszufinden, was sind deren Bedarfe, weil so wie es in Ulm ist, kann es natürlich 50 Kilometer weiter ganz anders sein, auch von der Struktur, genau, und von allen Gegebenheiten her.
Also ja, quasi, sag ich jetzt mal, wir sind, also Verena und ich sind die Fachfrauen und unser Wissen geben wir dann an die Kolleginnen weiter in Form von, wie gesagt, Schulungen oder Fachtagungen. Genau, das ist damit gemeint mit Qualitätssicherung.
Spannende Aufgaben. Herausfordernd auf jeden Fall. Aber die größte Aufgabe, die ist ja das Thema Beratung von den, ja, werdenden Eltern, von den Müttern, die, ja, die Kinder sozusagen in ihrem Bauch tragen. Und darüber möchten wir sprechen.
Radio Free F.
Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Verena Spegele und Narcisa Koch, die zwei sind die zwei absoluten Expertinnen von der Ostalb bis runter an Bodensee zum Thema Pränataldiagnostik. Na gut, genauer genommen die Beratung zur Pränataldiagnostik. Die beiden, ja, machen unter anderem ihre Kolleginnen und Kollegen in der Region fit, dass sie natürlich Mütter und werdende Eltern zum Thema Pränataldiagnostik bestmöglichst beraten können. Und was in dieser Beratung steckt, darüber möchten wir natürlich jetzt gemeinsam sprechen, denn sie beraten zum einen vor, während, aber auch nach möglichen medizinischen Untersuchungen. Und was genau die Inhalte dieser Beratung sind, das werden wir die zwei nun sicherlich beantworten können.
Sehr gerne. Genau, wir unterscheiden in unserer Beratung eben so zeitliche Aspekte, nämlich Beratung vor Inanspruchnahme von pränatalen Untersuchungen. Dazu zählen wir zum Beispiel eben die Fragestellung, welche Ultraschalluntersuchungen möchte ich in Anspruch nehmen, der nicht-invasive Pränataltest, der Bluttest, der seit 2 Jahren durch die Krankenkassen finanziert wird, ist immer wieder so ein Thema. Eben auch eine nicht-invasive Möglichkeit, indem man Blut von der Schwangeren entnimmt und dort Informationen vom Kind erhält. Genau, das sind aber die Beratungen, die bei uns am wenigsten vorkommen. Die meisten Paare kommen zu uns in die Beratung, wenn beim Gynäkologen es irgendeine Auffälligkeit gab, sei es im Ultraschall oder bei einer anderen Untersuchung und jetzt plötzlich die Welt stillsteht. Genau, und die Familien nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und sich die Frage stellen, wie geht's denn jetzt weiter?
Genau, und dann eben, wir bieten auch die Beratung nach Inanspruchnahme von Medizin, von Pränatal medizinischen Untersuchungen an, ja, eben wenn die, wenn eine Diagnose schon im Raum steht und wenn die Frage, wenn die Frauen oder die Paare sich fragen, okay, wie geht es für uns weiter, ja, möchten oder entscheiden wir uns für die Austragung dieses Kindes mit dieser Diagnose oder geht es auch in Richtung Abschied, Trauer und auch Schwangerschaftsabbruch tatsächlich, genau.
Jetzt haben wir gesagt, dass ihr zum einen natürlich vor, während, als auch nach der medizinischen Untersuchung beratet. Vorab hatten wir uns ja schon mal kurz unterhalten und ihr habt mir schon gesagt, dass die Mehrheit natürlich erst zu euch kommt, wenn eine Untersuchung stattgefunden hat, sodass eine, ja, Diagnose im Raum steht, tendenziell natürlich eine nicht ganz so erfreuliche oder zumindest eine, die man vielleicht nicht erwartet hat. Trotzdem, wenn ihr sagt, ihr beratet auch schon vor Untersuchungen, kommen ja offensichtlich schon die ein oder anderen natürlich vorher zu euch. Wie finden die den Weg zu euch in die Beratung? Aus welchen Gründen oder mit welcher Motivation kommen die zu euch?
Genau, also für jede schwangere Frau oder jede Frau, die einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat, ist ganz klar, ich muss mich ganz schnell um eine Hebamme kümmern. Und Hebammen sind eine unserer wichtigen Netzwerkpartnerinnen, die im Grunde genommen dann mit der Fragestellung auch einsteigen können, ja, was stellst du dir denn vor? Ja, welche Untersuchungen möchtest du in Anspruch nehmen? Die können eben auch eine Brücke schlagen zu uns in die Beratung. Also speziell, wenn es um den Bluttest geht, der ab der 10. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden kann, wo man eben auch auf bestimmte Chromosomenanomalien testet. Ja, also die Hebamme könnte hier eine wichtige Schnittstelle sein oder ich weiß eben auch von einer Freundin, genau, ja, dass es Beratungsangebot gibt oder ich war vielleicht in einer vorangegangenen Schwangerschaft schon mal zu einem anderen Thema in der Beratungsstelle und doc einfach nochmal dort an, um mir klar zu werden, was möchte ich? Mhm. Was möchte ich als Frau, was möchte ich als Familie, was möchte ich wissen oder was möchte ich eben auch nicht wissen? Also hier geht es ganz viel darum, um Klarheit zu kriegen. Was möchte ich für meine Schwangerschaft? Bevor irgendwas passiert oder mir beim Arzt ein Katalog vorgelegt wird, was es denn alles so gibt. Also tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Schwangerschaft zu einem ganz frühen Beginn. So ordnen wir das ein.
Genau. Diese Beratungen eben vor Inanspruchnahme bilden aber nicht die Mehrzahl unserer Beratungen in dem Bereich, sondern tatsächlich eben, wie bereits erwähnt, eben nachdem die Paare dann Untersuchungen in Anspruch genommen haben oder eher tatsächlich eine Diagnose festgestellt wurde. Genau.
Vielleicht, wenn wir tatsächlich noch ganz kurz an dem Punkt bleiben, vor den Untersuchungen. Die Verena hat jetzt gerade gesagt, dass ja, es auch darum geht, was möchte ich vielleicht nicht wissen? Was können denn so Beweggründe auch für Mütter oder für, ja, Paare sein, zu sagen, na, ich möchte vielleicht ganz bewusst gewisse Informationen nicht im Voraus haben? So, von meinem Verständnis raus ist es ja eigentlich die ideale Möglichkeit, schon im Voraus, ja, zu wissen, was kommt da auf uns zu, worauf müssen wir uns vorbereiten oder bei gewissen, ich sage mal, Diagnosen kann ja auch noch frühzeitig vielleicht auch unterstützend eingegriffen werden.
Ja gut, nicht für jede schwangere Frau ist das die ideale Situation, alles zu wissen. Ja, sondern meist, also ja, die Frauen entscheiden oder die Paare entscheiden sich bewusst für ein Kind und einige Frauen oder Paare vertreten die Meinung, ja, wir nehmen dieses Kind so, wie es kommt und wir möchten tatsächlich nicht gezielt nach irgendwelche genetischen Fehlbildungen schauen. Ja, und wir sind bereit, einfach dieses Kind so anzunehmen, wie es kommt, gesund oder mit gewissen Fehlbildungen. Und dann, das ist der große Grund, warum diese Frauen oder Paare eben diese Untersuchungen nicht in Anspruch nehmen. Und es steht ihnen aber auch zu. Sie haben auch ein Recht auf Nichtwissen. Auch wenn sie zum Beispiel gegebenenfalls andere schon Untersuchungen in Anspruch genommen haben und die werden dann weitergeleitet, um eben diese Ergebnisse nochmal vielleicht zu bestätigen, können sie immer noch mitten im Prozess einfach sagen, ich möchte nichts mehr wissen. Ja, mir reicht es an Informationen und ich möchte keine weiteren Untersuchungen mehr in Anspruch nehmen.
Genau, also so das Thema Vertrauen in sich und die Schwangerschaft, das ist ein ganz großes Thema bei der Beratung vor Inanspruchnahme. Also welches Vertrauen habe ich in mich, in meinen Körper und nehme die Schwangerschaft und den Weg und alles, was so kommt, mit einem Vertrauen auf? Oder bin ich verunsichert aufgrund was auch immer und möchte mich einfach nochmal auf der Informationsebene tatsächlich gut stärken, ja, und schauen, was von diesem breiten Angebot kommt für mich in den nächsten Schritten in Frage oder eben auch nicht.
Dann gibt es natürlich in der Regel Untersuchungen oder bei den meisten Untersuchungen. Und dann ja, kommt irgendeine Diagnose heraus, die eben ja, nicht aussagt, dass alles in bester Ordnung ist. Insgesamt vielleicht auch, wenn man mal eine ungefähre Zahl nimmt, von allen Schwangerschaften, ich meine nicht jede Schwangerschaft, kommt natürlich zu euch in die Beratung, aber so ungefähr 96% der Kinder im Mutterleid haben, ja.
Die kommen gesund zur Welt.
Kommen gesund zur Welt, genau, nur 4% gibt es sozusagen Themen, über die man sprechen sollte. Die landen natürlich dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit früher oder später mal bei euch. Und da wäre jetzt an euch erstmal die Frage, was sind denn so die meisten Diagnosen, die Frauen oder ich sag mal dann auch die Paare dann beschäftigt, die sie mit in eure Beratungsstelle bringen?
Die meistgestellte genetische Diagnose ist eben die Trisomie 21, ja. Und dann natürlich gibt es auch Organfehlbildungen. Ja? Und es gibt aber auch viele Fehlbildungen, die noch keinen bestimmten oder genauen Namen haben, weil ich sage, die Möglichkeit einfach Krankheiten zu finden, tatsächlich, wenn man die sucht, ist wirklich sehr groß, weil die Wissenschaft ist wirklich sehr vorangeschritten und man kann wirklich sehr viel entdecken, was die Ärzte möglicherweise auch nicht kennen, ja. Und dann ist es eben so, ja, oft eine Trisomie 21 kommt in Verbindung mit einem Herzfehler, ja, oder andere Organfehlbildungen. Genau, und da das sind so die meist diagnostizierten Fehlbildungen. Ja.
Genau, nach denen aber eben auch schon sehr, sehr früh gesucht wird. Das ist so dieser nicht-invasive Pränataltest. Ja. Ab der 10. Woche kann ich auf Trisomie 13, 18, 21 das Suchen beginnen. Ja. Deshalb kommt es immer wieder auch vor, ja, aber die Palette an Diagnosen ist wirklich sehr, sehr breit und auch an Auswirkungen, was das einmal für das Kind haben kann. Also es geht oftmals eben auch um die Lebensfähigkeit oder Nicht-Lebensfähigkeit eines Kindes, ja, oder eben hat es auch Auswirkungen auf die Schwangere, ja, was in den meisten Fällen toi 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 nicht der Fall ist, also aber muss eben auch immer mit im Blick
genau
bleiben.
Und unser Anliegen ist dann eben mit der Frau ins Gespräch zu gehen, weil oft berichten Frauen, dass sie so ein bisschen den Kontakt zu dem Ungeborenen verlieren. Und uns ist es ganz arg wichtig, sie zu ermutigen, tatsächlich den Kontakt aufrechtzuhalten zu dem Ungeborenen, damit sie da eben diese Gefühle nicht verlieren, ja, um einfach auch nochmal diese Bindung dann zu stärken. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, ja.
Genau, das sind oftmals eben die Themen, wenn wir während einer Diagnostik auch ins Boot geholt werden, wo einfach noch ganz viel auch unklar ist, wie geht's denn überhaupt weiter? Ja, hier tatsächlich auch da drin zu bestärken, die Verbindung zum Kind aufrecht zu halten und nicht einfach Kopf und Herz irgendwie so in der Mitte abzutrennen. Genau, ja, es ist viel Arbeit auf emotionaler Ebene und eben, ja, im Idealfall kommen beide Partner zu uns in die Beratung, sodass man einfach auch beide Seiten beleuchten kann und die beiden auch wieder ins Gespräch bringen und raus aus dem Kopf und all dem, was jetzt getan werden muss, ja, einfach auch, ja, das Gefühl wieder mit ins Boot zu holen.
Genau, die Emotionen anzuschauen, ja, weil die Frau ist ja die Schwangere und sie kriegt ja viel mehr von der Schwangerschaft mit als ihr Partner, der von außen eben die Frau und die Schwangerschaft begleitet. Und es ist wichtig auch, dass die beiden eben auch in Verbindung bleiben. ja, und ins Gespräch gehen, um einfach sich gegenseitig auch ihre Gefühle vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, ja, weil oft ist es so, dass die Männer sich wirklich Sorgen machen um ihre Frauen, ja, und die Frauen machen sich Sorgen um das Kind, ja, also, ja. Alle Seiten machen sich Sorgen, aber es gilt einfach zu gucken, okay, wo bleiben wir als werdende Eltern, als Paar, was brauchen wir in dieser Situation? Ja, und unsere Beratung bietet eben diesen neutralen Rahmen, ohne Zeitdruck tatsächlich, ja, können wir tatsächlich sagen, dass wir wirklich ohne Zeitdruck diese Beratung anbieten. Und da in dieser Beratung hat alles Platz, ja, von Tränen bis Lachen, man darf ja auch in so einer Situation durchaus lachen, ja, bis sich Gedanken machen, okay, wie können wir beide als Paar eben diese Situation gut wuppen.
Ja, und vielleicht auch mal tatsächlich Themen laut auszusprechen, ja, die einem vielleicht so im Kopf herumgeistern, ja, die mal laut vor einer Person auszusprechen, die ich nicht kenne, und mal zu gucken, wie wirkt es denn jetzt plötzlich, wenn das mal rauskommt, ja, und auf dieser Ebene einfach sich auch zu begegnen, auch als Paar, ja, also das erleben wir oft, dass Paare sich dann das erste Mal Dinge auch offen sagen können, ja, weil das ein anderer Raum ist wie zu Hause im Wohnzimmer, ja, wo alles ganz anders ist.
Genau. Genau, das ist das. Viele berichten auch, oh, mit Eltern oder Freunden können wir nicht so neutral darüber sprechen, ja. Und deswegen suchen sie tatsächlich auch den Weg in unsere Beratungsstelle, weil sie wissen, wir sind neutral und wir haben dann das Fachwissen, um sie auch zu begleiten. Und ja, die trauen uns auch einiges zu. Also wir halten viel aus.
Wenn du jetzt sagst, ihr haltet viel aus, und die Verena hat es auch gerade schon angesprochen, das wäre meine nächste Frage. Was sind denn so Themen, die Paare dann auch mit zu euch bringen, die sie beschäftigen nach so einer Diagnose? Ich denke, das ist ja für die Paare oftmals erstmal ein schwieriges Thema. Ja, man versucht da auch ein Stück weit, ich vergleiche es mal wie mit rohen Eiern, erstmal vorsichtig damit umzugehen. Was kann ich denn vielleicht auch sagen? Was darf ich denn, sage ich mal, wie darf ich mich auch dazu äußern? Bei euch fühlen sie sich da vielleicht ein bisschen freier, auch ihre Gedanken mitzuteilen. Und was sind denn da dann immer oftmals so, ja, die Themen, die am häufigsten kommen, die ausgesprochen werden bei euch?
Naja, zum Beispiel das Thema, kann ich mir das Leben mit einem behinderten Kind vorstellen? Wie, also, ja, oder eine Frage, die wir auch immer wieder stellen, haben wir ein Recht auf ein gesundes Kind überhaupt? Oder wie haben Sie sich das Leben eben mit diesem Kind vorgestellt? Ich kann mich tatsächlich in dieser Situation gerade eben an ein Paar erinnern, das ganz sportlich und also viel Sport gemacht haben, und es war klar, dass dieses Kind einen Herzfehler hat, und der Vater hat sich tatsächlich große Sorgen gemacht und sagt, oh, ich bin aber so sportlich unterwegs, ich hätte gern mit, oder ja, mein Kind auch dabei und so, und wie mache ich das, ja, und ach, ich will aber, dass wir wandern und Fahrrad fahren, und ne, und wenn mein Kind eben einen Herzfehler hat, wird wahrscheinlich nicht so viel Kraft haben. Was mache ich dann? Ja, das war seine größte Sorge. Ja, also zum Beispiel dieses Thema hat auch einen Platz in unserer Beratung, oder
ist überhaupt ein Lebensthema, genau, letztendlich. Also weil die Zukunft, die man sich so vorgestellt hat, die man sich erträumt hat, alle, ja, Wünsche, die zerplatzen plötzlich. Also grundsätzlich einfach, also wie geht mein Leben überhaupt weiter? Jetzt mal ganz unabhängig von Entscheidungen, die ich noch zu treffen habe. Aber die Welt dreht sich plötzlich anders, wie es vorher war. Und sich in dieser neuen Lebensrealität zurechtzufinden, das ist im Grunde genommen so ein Teil unserer Aufgabe, zu gucken, ja, je nachdem, die meisten sind natürlich noch im Arbeitsverhältnis oder ähnliche Dinge, ja, also irgendwie sollte der Alltag ja weiterlaufen, ja, man hat Verpflichtungen, ja, aber das funktioniert eine Weile vielleicht ganz gut, aber auf Dauer kostet es so viel Kraft, dass die an den Punkt kommen, wo das nicht mehr geht, und da brauchst du Alternativlösungen, ja, oder eben auch, wenn schon Kinder in der Familie sind, ja, wie nehmen wir auch die mit auf diesen Weg? Ja, wie viel sollen die wissen, wie viel dürfen die wissen, ja, gibt es vielleicht unterschiedliche Ansichtsweisen von Mutter und Vater, also das sind wirklich dann so ganz lebenspraktische Dinge, wo die Eltern wieder ein Gefühl dafür kriegen müssen, wie kann es für uns weitergehen.
Mit Sicherheit ein schwieriger Weg natürlich auch für die Eltern an der Stelle zu entscheiden. Man kann das bestimmt auch nicht pauschalisieren. Es kommt ja immer auch darauf an, welche Diagnose konkret im Raum steht, welche Fehlbildung, welche Einschränkungen das Kind hat. Ich würde es mal spontan sagen, der Herzfehler, klar, der ist natürlich, wirkt er sich aus, ist aber vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. Das Kind wirkt komplett normal, vielleicht kann man damit noch besser umgehen, wie wenn es dann irgendwelche sichtbaren Fehlbildungen oder andere Geschichten gibt, die nach außen deutlicher zu sehen sind. Da habt ihr mit Sicherheit natürlich auch ein Stück harte Arbeit dann auch vor euch, mit den Paaren in den Austausch zu gehen, dort, ich sag mal, die Themen irgendwo zu ordnen und auch herauszufinden, was möchten die Paare, was ist für die Paare wichtig, ihr habt es beide so schön gesagt, wie geht das Leben oder die Reise irgendwo auch weiter? Und da möchten wir gerne noch etwas näher hineinblicken, wie die Schicksale so aussehen, wie es weitergehen kann. Die 102,6 Radio Free FM und wir beraten bei Pränataldiagnostik heute in der Plattform mit Verena Spägele und Narcisa Koch. Die zwei sind die zwei Expertinnen in der Beratungsstelle für Pränataldiagnostik in Ulm, haben das ganze Gebiet von der Ostalb bis runter an den Bodensee. Also ich würde mal sagen, genug zu tun, genug Paare, die eine Beratung gerne hätten, weil vielleicht eine Diagnose im Raum steht. Die Narcisa hat eben schon als Beispiel genannt, zum Beispiel einen Herzfehler, aber auch die Verena, Trisomie 21, sind so Diagnosen, die dort aufkommen könnte. Und dann, ich fand das Beispiel gerade so gut, auch dass eben ein sportliches Paar dann sagt, ja Mensch, aber wir haben uns vorgestellt, dass wir, du hast gesagt, wandern gehen, Fahrrad fahren, eben ja sportlich sehr aktiv ist, was mit dem Herzfehler gar nicht so einfach ist. Und dann ja, muss man sich natürlich darüber unterhalten, wie geht man damit um, wie organisiert man sich künftig. Aber es können natürlich auch ganz andere Diagnosen im Raum stehen, die vielleicht ja nochmal deutlich schwerwiegender sind und wo der Umgang vielleicht auch dann schwieriger ist, wo man sich auch Gedanken darüber machen könnte. Wenn man es natürlich auch früher kennt, gerade die Trisomie, Verena hat es gesagt, kann man schon in der 10. Schwangerschaftswoche auch feststellen, diagnostizieren und dann möglicherweise auch über ja, einen Abbruch der Schwangerschaft nachdenken.
Genau, also auch dieses Thema kommt bei uns in der Beratung vor, wenn Familien eine Diagnose erhalten, die entweder nicht mit dem Leben vereinbar ist oder eben auch Diagnosen, wo sie für sich so einordnen, dass das komplette Leben ein ganz anderes wäre, das sie auch auf emotionaler Ebene nicht stemmen können, kann ein Schwangerschaftsabbruch ein Thema sein. Ja, und das ist natürlich auch mit vielen emotionalen Themen behaftet, auch gesellschaftlich ist es natürlich ein sehr schwieriges Thema, aber das ist so ein bisschen die Krux, den dieser NIPT mit sich bringt. Man kann es testen, ja, man kann es sehr frühzeitig wissen. Und Familien, die sich für ihren eigenen Weg entscheiden und ein Kind mit einer Trisomie 21 mit dem Down-Syndrom zur Welt bringen, sich der Frage stellen müssen, ja, das hattet ihr doch vorher gewusst. Ja, also auch diese gesellschaftlichen Themen, die hier immer mitschwingen, die sind unheimlich intensiv manchmal in der Beratung, ja, und spielen eine große Rolle auf die Entscheidung der Eltern.
Und umgekehrt, wenn Eltern tatsächlich dann eben die Untersuchungen in Anspruch nehmen und sich für einen Abbruch entscheiden, dann werden sie auch wieder verurteilt. Ja, wie konntest du nur dich verabschieden von dem Kind? Ja, also man hat so manchmal so das Gefühl, wie sich die Eltern entscheiden, ist nicht gut genug für die Außenstehenden. Ja, deswegen ist es auch tatsächlich das Thema eben auch ja für unsere Gesellschaft tatsächlich ein Tabuthema. Ja, und die Eltern tun sich schwer tatsächlich ja darüber zu sprechen. Ja, und kommen zu uns in die Beratung. Und ich erinnere mich wieder an einen Papa, der gefragt hatte, wo kann ich mir ein dickes Fell kaufen, eben, damit ich tatsächlich durch diese Situation oder durch diese lebensherausfordernde Situation durchkomme.
Aber ich denke, es ist vielleicht wichtiger, eigentlich zu schauen, wie geht's denn dem Paar ganz konkret und wie sind denn eher auch die Erwartungen oder ja, für das Kind, für das noch ungeborene Kind, als jetzt immer nach außen zu schauen, was die Gesellschaft davon hält. Weil wenn die Gesellschaft glücklich ist, aber das Kind nachher ja in einem ganz schlechten Kontext irgendwo aufwachsen muss, dann ist dem Kind ja nicht geholfen. Da wäre eigentlich die bessere Situation, lieber erstmal rein auf das Kind zu schauen und zu sagen, lass das Umfeld, die Gesellschaft erstmal denken, was sie möchte.
Und gleichzeitig sind wir immer Teil einer großen Gesellschaft. Und das ist eben die Krux in dieser Situation. Die Eltern sollen für sich entscheiden, sind aber eingebettet in gesellschaftliche Normen und Werte.
Der Druck von außen ist groß, tatsächlich, ja.
Genau, ja. Und das ist eben so das, was man verorten muss, was man herausarbeiten muss. Und letztendlich, und das ist so das Credo auch in meiner Beratung immer, die Eltern entscheiden immer aus elterlicher Liebe. Und das ist das, was zählt. Und da dürfen die ganz tief reinspüren. Und das ist wirklich ein längerfristiger Prozess, weshalb wir gern auch immer mal wieder auf die Bremse treten und sagen, lasst euch die Zeit, die ihr braucht, um Wege auszuloten, zu gucken auf der Informationsebene, aber eben auch auf der emotionalen Ebene. Und Schritt für Schritt zu schauen, welcher Weg festigt sich nach und nach.
Jetzt hast du vorher gesagt, es gibt auch Wege, die einfach aus emotionaler Sicht die Paare nicht gehen können, die sie zu sehr belastet, sodass die Schwangerschaft oder das Kind, das Austragen des Kindes dann keinen Sinn macht. Was wären da für dich oder was sind da so Beispiele, die du vielleicht in deinen Jahren in der Beratungsstelle erlebt hast, wo du gesagt hast, na, hier ist jetzt so ein Fall, wo es einfach aus emotionalen Gründen für die Frau ja nicht möglich ist, eigentlich das Thema fortzusetzen.
Genau, der springende Punkt ist, ich werte das nicht. Es liegt nicht in meiner Aufgabe hier zu sagen, das ist jetzt emotionaler wie ein anderer Weg, sondern den Weg müssen die Familien sich erarbeiten, je nachdem, wie jemand aufgestellt ist. Ja, hat er Erfahrung mit Menschen mit einer Behinderung? Hat er Menschen in der Umgebung, die verschiedene Krankheiten schon durlebt haben? Hat einfach einen anderen Boden, vielleicht auch unter sich, eine andere Stabilität wie Menschen, die noch gar nie irgendwelche Schnittstellen hatten mit Menschen mit Behinderung oder Krankheiten. Ja, das ist so die Resilienz, von der wir sprechen. Ja, was ist drin in meinem Rucksack, was mich bestärkt, diesen Weg zu gehen? Ja, und da mal reinzugucken. Und das gehört eben auch zu unserer Aufgabe. Ja, reinzugucken in den Rucksack, den Lebensrucksack, den die mitbringen. Ja, und dann zu schauen, oh ja, hier gab's Momente, da bist du durch eine schwierige Krise durchgegangen. Was können wir auf die heutige Situation übertragen? Ja, und manche Menschen, die hatten noch keine Schicksalsschläge, die trifft es nochmal aus einer ganz anderen Richtung. Mit denen erarbeiten wir dann eben so Trittsteine und Möglichkeiten, die sie dann in ihren Rucksack reinpacken können. Aber die Entscheidung und wie die das emotional werden, das bleibt immer bei der Familie. Ja, ich versuche da mit denen gemeinsam von außen drauf zu schauen.
Wenn wir nun einen Schritt weitergehen und dann irgendwo die Entscheidung getroffen wird, zu sagen, okay, wir verabschieden uns dann irgendwo auch von einem Kind. Euch ist es ja immer wichtig, es gibt nicht nur zwei Wege zu sagen, wir setzen die Reise fort oder wir brechen sie ab, sondern es gibt für euch auch immer noch so einen dritten Weg.
Genau, der sogenannte palliative Weg.
Genau, und dann haben die Frauen und die Paare die Möglichkeit, eben die Schwangerschaft auszutragen. Das Kind kommt zur Welt und dann wird dann versorgt. Und je nachdem, eben welche Diagnose oder Fehlbildungen dann bestehen, dann gibt es dann eine gewisse Zeit, dass das Kind eben möglicherweise auch mit nach Hause darf oder eben vor Ort in einer Klinik versorgt wird. Und wie gesagt, je nach Diagnose kann es tatsächlich auch sein, dass dieses Kind sich auch verabschiedet. Und dann gilt es für uns eben, die Paare dann zu diesem Thema auch zu begleiten. Abschied nehmen von einem gewünschten Kind, Trauerbegleitung, Rituale für sich zu finden, einfach zu schauen. Es ist klar, dass Männer und Frauen unterschiedlich trauern, dass wir auch dahin schauen, um dem Paar auch deutlich zu machen, dass es sein kann, dass der Mann nicht, sag ich jetzt mal zum Beispiel, nicht so oft und nicht so lang weint wie seine Partnerin und dass die Partnerin dann aber deswegen ein bisschen gereizt ist und sagt, ach, du trauerst ja nicht mehr, ja doch. Also, dass wir sie quasi eben auf einem gemeinsamen Nenner bringen und ihnen das auch nochmal klar und deutlich machen, doch, ihr trauert schon, aber auf unterschiedlichen Weisen. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig.
Ja, so ein Verständnis füreinander einfach auch zu schaffen in dieser ersten Trauerzeit. Ja, wir steigen ja eher so in der Akutzeit auch ein. Ja, da sind die Schwerpunkte nochmal ein bisschen andere, wie wenn schon eine gewisse Zeit auch nach dem Versterben des Kindes vergangen sind. Ja, aber ich möchte mal nochmal zu diesem palliativen Weg zurückkommen, weil ich den wirklich als sehr wichtigen Weg empfinde für Familien, deren Kind eine lebensverkürzende Diagnose hat. Dass man sagt, okay, wie können wir uns jetzt stärken, den Weg weiter zu gehen, ja, das Kind palliativmedizinisch betreut wird und zur Welt kommt und zu diesem Moment des Kennenlernens. Ja, das ist oftmals das, was man bei Familien zum Thema haben, die ihre Kinder nicht kennenlernen konnten, die nie gelebt haben außerhalb des Mutterleibs, ja, dass dieses Kennenlernen so ein wichtiger Aspekt ist und hier zu ermutigen, ja, weil auch hier, wer hatte schon Erfahrung vielleicht mit einem verstorbenen Menschen, der palliativ begleitet wurde, vielleicht die Oma oder jemand aus dem Verwandtenkreis vielleicht, aber ich glaube, das sind die allerwenigsten, die diese Erfahrung je gemacht haben, hier tatsächlich zu bestärken und zu ermutigen, sich auch diesen Weg anzuschauen.
Bestimmt, denke ich, einer der hartesten Momente natürlich in eurem Beruf, wenn ihr Menschen begleiten müsst, wo man weiß, es geht ein Stück weit, zumindest für das Kind, auch auf ein Ende zu. Es ist, ja, ich sage mal, von einem Happy End, das ist wirklich das ganz andere Ende irgendwo, die komplette Gegenseite, wo es, denke ich, natürlich auch ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht, auch in die Paare hineinzuführen. Die werden nicht alle gleich reagieren. Es wird Unterschiede geben. Es wird unterschiedliche Themen auch geben, die die Paare an der Stelle beschäftigen, begleiten. Und ich denke, die Nachissa hat es auch ganz schön gesagt. Die trauern auch unterschiedlich, gehen unterschiedlich mit gewissen Punkten in diesem Prozess um und dort eben auch ja irgendwo die Verbindung zueinander zu halten, zu stärken, gemeinsam eben durch dieses Thema zu gehen. Den Begriff, gerade wenn es dann auch ja zu Fehlgeburten kommt, wenn das Kind im Mutterleib verstirbt, die sogenannten Sterneneltern, klingt erstmal wahnsinnig schön. Leider steckt dahinter ein eigentlich sehr trauriges Schicksal. Auch das findet ja bei euch in der Beratungsstelle ja Heimat sozusagen. Fehlgeburten kann es ja erstmal unabhängig davon geben, ob eine, ich sag mal, negative Diagnose im Voraus existiert oder nicht.
Genau, also die Ursachen sind ganz, ganz unterschiedlich, ja.
Und also die Statistik sagt, dass jede dritte Frau in der Frühschwangerschaft an eine Fehlgeburt leidet, ja, und genau,
das die Gründe kriegt man in den meisten Fällen nicht raus, was genau. Es eben auch in der Trauerverarbeitung so schwierig macht. Ja, ich kann das in keinster Weise fassen. Vielleicht gab es schon einen Ultraschall, ja, dass ich wenigstens ein Foto habe, um diese Schwangerschaft sichtbar zu machen im kleinen inneren Kreis, aber auch gesellschaftlich. Ja. Deshalb sind Frauen, die in der Frühschwangerschaft einen Verlust erleiden, oftmals auch so alleine und fühlen sich auch alleine, weil eben gesellschaftlich total wenig bis gar nicht drüber gesprochen wird. Und dem versuchen wir zu begegnen, indem wir es zum Thema machen. Ja, nicht im Sinne von Achtung, Achtung, ja, jede dritte Schwangerschaft endet.
Sondern Angebote für diese Frauen, ja. Sprich, wir bieten jetzt bei uns eine Beratungsstelle hier in Ulm seit über 3 Jahren mittlerweile den Rückbildungskurs für Sternmütter an. Ja, das ist so ein neutraler Ort, im Rahmen dessen die Frauen eben sich auch untereinander austauschen können und auch gegebenenfalls auch dort das erste Mal erfahren, dass sie nicht alleine mit ihrer Situation sind, sondern da treffen sie auch auf andere Frauen, die das Gleiche erlebt haben. Und dann haben sie die Möglichkeit tatsächlich, ja, Verena und ich arbeiten eben mit einer Familienhebamme zusammen, die dann im Rahmen des Rückbildungskurses den Körper oder die körperliche Rückbildung anbietet, Becken, Boden und Co. Und dann in einer weiteren Stunde übernehmen Verena und ich auch dieses angeleitete Gruppengespräch mit den Frauen und da können die Frauen auch ihre eigenen Themen natürlich mitbringen und dem Raum und Zeit geben.
Ja. Genau, wir wollen eben die Mamas mitnehmen, die ihr Kind in der frühen Schwangerschaft verloren haben. Wir haben hier eine ganz bunt gemischte Gruppe, also auch Sternenmütter, die ihr Kind am Entbindungstermin tot geboren haben oder Ähnliches. Also da sind wirklich alle Frauen herzlich willkommen und die unterscheiden auch untereinander nicht, welche Schwangerschaftswoche das war, sondern sie haben ihr Kind verloren. Und die einen haben ganz wenige bis keine Erinnerungen, im höheren Schwangerschaftsalter, dann schafft man ganz viele Erinnerungen.
Ultraschallbilder, Andenken, Strampler.
Genau, also da war es natürlich auch nach außen viel, viel sichtbarer, wenn ein großer, kugeliger Bauch da war und plötzlich die Frau nicht mit dem Kinderwagen durch das Dorf läuft. Ja, also da haben wir nochmal andere Themen mit drin, aber uns ist es eben wichtig, alle Frauen mitzunehmen, die ein Sternenkind geboren haben.
Und darüber hinaus das Thema Sternenkinder, weil du vorhin auch so schön gesagt hast, Sternenkinder klingt so schön, aber es steckt viel Trauer dahinter. Eben wir möchten tatsächlich dieses Thema auch nochmal hier in Ulm dann nochmal sichtbar machen, im Sinne von, dass wir eben die Ausstellung Stille Momente nach Ulm bringen und die Vernissage wird am 24.10. stattfinden im Stadthaus Ulm. Und die Ausstellung bleibt hier in Ulm für eine Woche und die ist für jeden zugänglich. Also im Stadthaus kann man dann also kostenfrei eben die Ausstellung sehen zu den Öffnungszeiten, ja, eben des Stadthauses. Und Verena und ich sind am 29. Oktober, 28. an dem Montag, sind vor Ort und alle sind herzlich willkommen, eben die Ausstellung zu anzuschauen und dann haben die Menschen auch die Möglichkeit, auch mit uns ins Gespräch zu kommen, einfach zu dem Thema.
Genau, und vielleicht noch so die Frage, was sieht man denn da? Nein, man sieht keine toten Kinder, das könnte jetzt so ein bisschen ein mulmiges Gefühl machen. Nein, es wird auf Schwarz-Weiß-Bildern zeigen sich die Eltern, die ein Erinnerungsstück oder ähnliches an ihr Kind in der Hand haben und berichten dann in einem kleinen Textausschnitt einfach noch von ihrer Geschichte und was sie sich gesellschaftlich wünschen, was sie sich vom Umfeld vielleicht gewünscht hätten. Also auch hier das Angebot, mit uns ins Gespräch zu kommen, um vielleicht auch Unsicherheiten abzubauen und vielleicht auch mit Menschen tatsächlich aktiv ins Gespräch zu gehen, wo man weiß, da ist ein Kind verstorben, ja, und nicht die Straßenseite wechselt. Weil das ist genau das, was die Mamas nachher so traurig macht. Ja, genau. Ja, warum spricht niemand mehr normal mit mir? Ja, warum gehen die auf der anderen Straßenseite weiter? Genau.
Es klingt ein bisschen utopisch eigentlich, dass Menschen die Straßenseite wechseln.
Aber es ist so, tatsächlich. Die Menschen berichten darüber, dass viele Freundschaften auch zu Ende gehen und dass sie sich alleine gelassen fühlen. Oder
ja, in einem Ort kennt doch jeder jeden. Man ist vielleicht auf Vereinsebene miteinander verbunden und das macht so viele sprachlos. Ja, und die haben Sorge, was Falsches zu sagen. Aber den Eltern würde es so viel Nähe auch schaffen, wenn die Menschen einfach fragen, was kann ich dir Gutes tun? Da sein für die Menschen. Das ist das, was wir in der Beratung bieten können. Aber es braucht eben auch ein Umfeld, der das mit aushält. Und es gilt ums Aushalten und Mittragen und nicht um das Mitleiden. Und das ist aber das, was die Familien in der ersten Zeit nach dem Tod, vielleicht auch nach der Beerdigung erleben, dass das Umfeld mitleidet, ja, und irgendwann endet es aber bei denen oder verändert sich und die Familien bleiben aber in ihrer Trauer und müssen auch hier wieder schauen, wie geht's für uns überhaupt weiter.
Ja, in unserer Gesellschaft ist Tod und Abschied nehmen nicht so gern gesehen oder es wird darüber nicht so oft gesprochen, weil es ist etwas, was weh tut und ne, alles, was weh tut, möchte man auch so von sich fernhalten. Ja.
Und wenn es um Babys geht, noch mehr.
Noch mehr, genau.
Um aber noch mal ganz kurz auch auf die Ausstellung zu sprechen zu kommen. Am 24.10. findet die Vernissage statt. Die Ausstellung ist dann wie lange genau im Stadthaus zu sehen?
Bis zum 4. November.
Bis zum 4. November, das heißt gar nicht allzu lange, wer dort sich die Ausstellungsstücke, die Fotos, die Geschichten mal ansehen bzw. durchlesen möchte, der ja, hat ein bisschen Zeitdruck sozusagen. Am 28. an dem Montag seid ihr dann selbst auch mit vor Ort. Das heißt, wer vielleicht auch heute zugehört hat und einfach sagt, ach Mensch, ich würde gerne die ein oder andere Frage, das ein oder andere Thema zumindest kurz mit euch besprechen, kann das vielleicht am 28. dann vor Ort tun.
Genau.
Ansonsten, wenn es natürlich um die Schwangerschaft selber geht, wenn jemand beraten werden möchte oder ein ausführlicheres Thema hat, denke ich, sollte man natürlich den Weg in eure Beratung suchen.
Genau. Und ja, genau, ich wollte noch ganz kurz die Frage vielleicht beantworten, warum 24.10., das ist an einem Donnerstag, vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich für eine Vernissage. Ja, am 24.10. feiert unsere Beratungsstelle ihr 50-jähriges Jubiläum. Also unsere Beratungsstelle gibt es seit 50 Jahren hier in Ulm. Und da wollen wir feiern und uns feiern lassen oder mit uns feiern. Genau, wir haben auch viele dazu eingeladen. Und genau, da sieht man auch, auf wie viele Jahre Erfahrung die Beratungsstelle zurückblicken kann. Genau.
Also ein Thema, das auf jeden Fall seit 50 Jahren die werdenden Eltern beschäftigt, logischerweise. Ich denke, ihr werdet natürlich jetzt nicht die 50 Jahre an Erfahrung im Gepäck dabei haben. Also so seht ihr nicht aus, um Gottes Willen. Aber in den 50 Jahren hat sich ja mit Sicherheit auch vieles verändert. Ihr hattet es ja selber auch während der Sendung schon mal gesagt, die Medizin hat wahnsinnige Fortschritte gemacht. Das ist auf der einen Seite immer gut, dass man natürlich bei so mancher Diagnose dann noch rechtzeitig eingreifen kann, dafür versorgen kann, dass Kinder doch gesund auf die Welt kommen, dass viele Themen, die bei euch im Raum stehen, dann gar nicht zum Thema werden sozusagen. Aber auf der anderen Seite, ja, die Natschitz hat es auch so schön gesagt, ja, man hat die Möglichkeit, Untersuchungen zu machen, Dinge zu erfahren, aber es ist kein Muss. Man kann jederzeit sagen, stopp, an der Stelle, es ist für mich genug Information. Und das ist so ein bisschen die Negativseite. Mit dem Fortschritt hat man natürlich auch schon die Möglichkeit, viel Negatives im Voraus zu erfahren. Und weil wir es vorher auch davon hatten, dass nicht jedes Paar in die Beratung kommt oder alles erfahren möchte, ich kann es, denke ich, ein Stück weit auch nachvollziehen, dass man sagt, ach Mensch, lieber bin ich noch ein paar Monate in gutem Glauben, die Themen kommen dann früh genug auf mich zu, dass ich mich damit beschäftigen muss, zwingend, ne? Ich denke, ihr habt aber auf jeden Fall einen ganz, ganz essentiellen und wichtigen Teil in der Beratung, ja, für werdende Eltern. Gerade wenn natürlich negative Diagnosen aufgekommen sind oder aufkommen. Toll, dass es euch da gibt. Ihr nehmt natürlich ganz hauptsächlich die Arbeit in der Beratung wahr, kümmert euch natürlich auch um, ja, das heute schon mal gesagt, um die Netzwerkarbeit, um die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Qualitätssicherung, dass die Beratung natürlich passt. An der Stelle, ja, wirklich ein sehr spannendes Thema, über das wir uns in den vergangenen 60 Minuten unterhalten haben. Ich bedanke mich an der Stelle natürlich auch ausführlich nochmal bei euch, dass ihr heute hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns alle hier, die zugehört haben, auch aufzuklären, was ihr macht und die Themen ein Stück weit ja auch sichtbar zu machen, die die breite Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat oder nicht so alltäglich auch damit beschäftigt sind, natürlich logischerweise.
Vielen, vielen Dank.
Danke, wir kommen gerne wieder.
Euch wünsche ich natürlich weiterhin gute Beratungen. Danke. Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer da draußen konnten wir ein bisschen ein Gespür auch dafür schaffen, wie man vielleicht auf werdende Eltern im Umfeld zugehen kann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.